Ja, schönen guten Morgen, liebe Geschwister, werte Gäste. Herzlich willkommen zum Gottesdienst, zum Sonntag hier. Danke, Sami, für das nette Gebet. Okay, das funktioniert schon. Ja, unser Text für heute ist der Titusbrief, Kapitel 1, Verse 5 bis 9. Ich gehe einfach weiter. Das letzte Mal hatten wir den Vers 1 bis 4. Muss natürlich dazu sagen, es ist ein klassischer Text über Ältestenschaft. Und das war auch gar nicht abgesprochen, dass heute die kleine Einsegnung in die Probezeit kommt, der Ältestenschaft und dieser Text dazu. Aber es ist doch schön, wie Gott das zusammenführt, denn ich wollte nämlich eigentlich diesen kleinen Textabschnitt schon fast weglassen, weil es darüber ja schon einige Predigten wesentlich ausführlicher gab. Aber dieser Text sagt ja nicht nur etwas über die Ältestenschaft aus, sondern hat auch eine allgemeine Gültigkeit, und darauf werde ich versuchen, heute eher einzugehen. Ja, dann lasst uns diesen Text für heute lesen. Ich habe auch alle Bibelstellen wieder hier als PowerPoint angezeigt. Ihr könnt in eure Bibel mitlesen oder aber, sofern es möglich ist, von hier vorne, wenn ihr das wollt, das ist euch überlassen. Und ich lese auch ab Vers 1 einfach aus der Wiederholung nochmal. Genau, fangen wir an. Titus Kapitel 1 ab Vers 1. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottseligkeit gemäß ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir nach Befehl unseres Rettergottes anvertraut worden ist. Titus, meinem echten Kind nach dem gemeinsamen Glauben, Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und von Christus Jesus, unserem Retter. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Wenn jemand untadelig ist, Mann einer Frau, gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sind, denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter. Nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichen Gewinn nachgehend, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam. Der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Und Vers 10 noch: Denn es gibt viele Aufsässige, hohle Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung. Ja, das ist die Agenda für heute. Das erste, wir werden eine kleine Wiederholung vom letzten Mal machen. Dann der zweite Abschnitt ist Ordnung machen, das ist der Vers 5. Dritter Abschnitt ist Ordnung vorleben, Verse 6 bis 8. Der vierte Punkt ist Ordnung halten, der Vers 9. Und dann 5, eine ganz kurze Zusammenfassung. Und so wird es halt heute sehr viel um Ordnung gehen, aber nicht das, was die meisten vielleicht damit verbinden, dass alles fest an seinem Platz steht, kein Stäubchen ist und alles wie geleckt ist. Nein, es geht heute um die Anordnungen Gottes, wie wir in diesen Ordnungen leben können oder wie diese Ordnungen aussehen. Und so ist auch das Predigtthema für heute: in den Ordnungen Gottes leben. So möchte ich es mal überschreiben. Und es sei vorweg gesagt, der Vers 9 wird die meiste Zeit einnehmen. Die anderen Verse 5 bis 8 werde ich jetzt nur, sage ich mal, im Schnellflug durchgehen, da wir diese ja schon betrachtet hatten im Timotheusbrief, die ganzen Eigenschaften. Ja, als erstes kommen wir zur Wiederholung vom letzten Mal. Wir hatten den Vers 1 bis 4 betrachtet. Und da möchte ich noch allgemein zum Titusbrief sagen, er ist zwischen dem ersten und zweiten Timotheusbrief geschrieben worden, ist somit einer der letzten Briefe des Paulus, denn wie ihr alle wisst, der zweite Timotheusbrief ist der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat. Ja, der Brief ist an Titus geschrieben worden, und zwar als Titus und Paulus auf einer Missionsreise waren, und zwar auf Kreta. Hier seht ihr es, hier unten nochmal ist Kreta, im Mittelmeer unterhalb von Griechenland, musste Paulus den Titus zurücklassen und hat ihn dann dort noch einen Brief dazu geschrieben. Ja, dieser Brief stellt dann auch eine Art Beglaubigung oder eine Beauftragungsurkunde von Paulus dar, damit eben Titus genügend Autorität bekommt, um in diesen Gemeinden zu wirken. Ja, wir hatten in der Einleitung des Titusbriefes betrachtet, wie sich Paulus vorstellt und wie er seine Identität erklärt, und wir können das eben auch alle auf uns beziehen. Wir hatten gesehen, dass er sagt, dass er Knecht Gottes oder Sklave Gottes ist. Das bedeutet, wir sind Gott unterworfen, sollen seinen Willen tun und wir sind eben nicht völlig frei. Wir sind Boten Christi, das heißt, wir verkündigen das Evangelium. Wir sind auserwählt von Gott, das heißt, Gott hat mich gezogen, obwohl ich genauso ein Sünder wie alle anderen bin. Wir haben Erkenntnis der Wahrheit und diese Wahrheit ist Mensch geworden, nämlich in Jesus Christus. Und wir möchten gottesfürchtig leben, was man auch mit fromm umschreibt, das heißt Gottes Willen tun und das in der Zuversicht des ewigen Lebens. Ja, und dann als vorletztes, Gott lügt nicht, wir glauben an das Wort Gottes, dass es wahr ist und seine Verheißungen in Erfüllung gehen und Gottes Wort, die Predigt, wirkt an mir. Ja, und so kommen wir auch schon zum zweiten Punkt, Ordnung machen. Wir lesen Titus, Kapitel 1, Vers 5. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Ja, das ist der Hauptgrund, warum Paulus den Titus auf Kreta zurückgelassen hat, nämlich um Älteste einzusetzen. Hier auf Kreta lässt Paulus einen jungen Bruder, den Titus, zurück und vertraut ihm. Er gibt ihm sogar durch diesen Brief die Autorität darüber, diese wichtige Aufgabe umzusetzen. Und man merkt hier auch schon, dass Paulus dann doch einen gewissen Aufwand, einen hohen Aufwand betreibt, um eben auch Älteste einzusetzen. Er sagt nicht, nee, du bleibst hier nicht allein, sondern du gehst mit mir mit, ist viel zu gefährlich, sondern er lässt ihn dort allein auf Kreta zurück. Und eine sehr eindrückliche Stelle, die mich immer wieder verwundert, die lesen wir in Apostelgeschichte 14, Vers 18 bis 23, was Paulus tut, um Älteste einzusetzen. Ich möchte es mal lesen. Der Hintergrund ist, dass Paulus und Barnabas auf Missionsreise sind. In Lystra haben sie einen Kranken geheilt und man will sie jetzt als Götter verehren. Und da steigt der Text jetzt ein. Wir lesen ab Vers 18. Und als sie sagten, beruhigten sie mit Mühe die Volksmenge, dass sie ihnen nicht opferten. Es kam aber aus Antiochia und Ikonien Juden an. Und nachdem sie die Volksmenge überredet und Paulus gesteinigt hatten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus, da sie meinten, er sei gestorben. Als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt hinein, und am folgenden Tag zog er mit Barnabas aus nach Derbe. Und als sie jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonien und Antiochia zurück. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren, und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Und als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn an, an dem sie gläubig geworden waren. Ja, hier an der Stelle sehen wir, dass es die Juden wieder einmal Unruhe gestiftet haben. Hier in Lystra haben sie es dann auch geschafft, die Bevölkerung anzustacheln, dass Paulus gesteinigt wurde. Aber durch Gottes Gnade hat Paulus überlebt und konnte weiter evangelisieren. Und er nimmt tatsächlich den Mut zusammen, geht nach einer gewissen Zeit eben wieder zurück nach Lystra, wo er auch gesteinigt wurde, um dort Älteste einzusetzen. Und daran sehen wir, denke ich, einfach ein Stück weit, wie extrem wichtig das für Paulus war, dass in diesen Gemeinden, auch wenn die Umstände sehr widrig waren, von außen wirklich auch Älteste eingesetzt werden. Ich muss euch sagen, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber würdet ihr wo zurückgehen, wo ihr unheimliche Verfolgung hättet, um die Jünger, um die Glaubensgeschwister wieder zu stärken und Älteste einzusetzen? Also ich hätte da, glaube ich, meinen Kummer damit. Nicht so Paulus, er geht zurück und stärkt die Geschwister und setzt Älteste ein. Denn wir müssen einfach bedenken, keine Älteste zu haben, ist eben ein Mangel, wie wir es im Vers 5 hier im Titusbrief gelesen haben. Und das sah man eben auf Kreta ganz besonders darin, dass es eben eine Diskrepanz der Gläubigen zwischen ihrem Glaubensbekenntnis und ihrem tatsächlichen Leben gab. Denn die Ältesten waren ja eben dafür da, um in den Gemeinden Ordnung zu schaffen. Denn der Begriff Ordnung, der kommt übrigens aus der Medizin und bezeichnet das Ausrichten von krumm gewachsenen Gliedmaßen. Ich will jetzt niemanden betiteln, dass er krumm gewachsene Gliedmaßen hat oder krumm ist, aber das verdeutlicht einfach, was die Aufgabe der Ältesten ist. Das heißt, die Gemeinde neu ausrichten durch ihr Vorbild und ihre Lehre und durch die Zurechtweisung in den Gemeinden. Ja, bevor wir auch dann schon zum dritten Punkt kommen, können wir auch aus dem Vers 5 etwas Allgemeines ableiten, nämlich, dass wenn wir einen Mangel haben, etwas nicht in Ordnung ist, so fehlt uns eben etwas Notwendiges, dass wir eben dafür auch Abhilfe schaffen sollen. Und das kann man eben auch auf das ganze geistliche Leben übertragen. Wenn wir einen Mangel haben, sollen wir eben Gott bitten und wenn möglich auch selber etwas dafür tun, diesen Mangel zu beseitigen. Ein kleines Beispiel hierfür ist der Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 4 und 5. Da kommt es nämlich genau vor. Da steht: Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Ja, wir sollen beten und dass wir Weisheit bekommen, und Weisheit erlangen wir eben, das wissen wir aus dem Buch der Sprüche, in dem wir Gottes Wort lesen. Ja, so viel zu dem Punkt Ordnung machen, der eben auch in der Gemeinde bei der Ältestenschaft beginnt. Kommen wir zum dritten Punkt, das ist Ordnung vorleben. Bevor wir diese ganzen Kriterien der Ältestenschaft durchlesen, wie gesagt, habe ich schon einleitend gesagt, ich will diese Punkte nur ganz kurz anreißen, weil da gab es ausführliche Predigten darüber und es ist, denke ich, euch allen noch in Erinnerung, dass diese ganzen Kriterien für uns alle Christen gelten, also nicht nur für die Ältesten. Man kann das auch so rumsehen, dass das eine kleine Zusammenfassung ist des christlichen Lebens für Mann und Frau, also was der Wille Gottes für unser Leben ist. Und das haben wir bei diesen Kriterien kompakt, schwarz auf weiß. Und wenn wir das Ganze umsetzen, bringen wir eben Ordnung in unser Leben hinein. Und wenn wir Ordnung in unser Leben hineinbringen, dann führt das auch zur Umsetzung, dass wir das Gesetz Christi erfüllen. Denn das ist schließlich unsere Zielrichtung in unserem Leben, dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden. Das lesen wir im Matthäusevangelium, wo einfach das Gebot an zwei Gesetze hängt. Das können wir vielleicht mal zusammen lesen, hier vorne oder in eurer Bibel. Matthäus Kapitel 22, Verse 34 bis 40. Da steht: Als aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, versammelten sie sich miteinander. Und es fragte einer von ihnen einen Gesetzeslehrer und versuchte ihn und sprach: Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Ja, Ziel christlichen Lebens ist eben Gott und den Nächsten zu lieben. Ganz nach diesem Grundsatz: Das, was man dir tun soll, das tue anderen. Und unter diesen Aspekt möchte ich bitten, wenn wir jetzt diese Kriterien lesen, dass wir das einfach immer in Erinnerung haben. Ich habe sie jetzt einfach mal, den Text nochmal an die Wand genommen, einfach, dass wir es einfach immer mitlesen können, und werde jetzt ganz kurz auf die einzelnen Kriterien eingehen, die wir alle für unser christliches Leben ja brauchen. Ja, fangen wir an mit dem ersten: Wenn jemand untadelig ist. Untadelig, das bezeichnet jetzt keine sündlose Vollkommenheit, sondern ein persönliches Leben, das berechtigte Anklage und über öffentliche Skandale erhaben ist. Es ist auch der Oberbegriff für alle anderen Kriterien, die daraus folgen. Und den Grund dafür, den lesen wir in Vers 7. Da steht, denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter. Und da schreibt Alexander Strauch dazu, was ein Verwalter ist. Er handelt im Interesse oder zugunsten des Eigentums einer anderen Person. Ja, also die Gemeinde gehört den Ältesten nicht, sondern er verwaltet sie in Jesu Christi Sinne. Das ist ganz wichtig, immer zu wissen. Und auch hier kann man ableiten, dass das für alle Christen eben auch gilt, diese Verwaltung, denn wir alle haben von Gott Gaben bekommen und auch dieses sollen wir verwalten. Nicht der Älteste soll sein Amt verwalten, sondern jeder einzelne Christ soll seine Gaben, die er von Gott bekommen hat, verwalten. Und dass alle Christen untadelig sein sollen, lesen wir in Philipper 2, Verse 14 bis 15. Da steht, tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Ich werde das jetzt nicht jedes Mal nochmal mit aufführen, immer die Parallelstelle dazu, wo auch das allgemein für uns alle Christen gilt. Das soll jetzt nur mal einfach ein Paradebeispiel sein. Am Ende werde ich da nochmal ein kleines bringen. Ja, das nächste Kriterium ist Mann einer Frau, das heißt wirklich ein Fraumann. Das bedeutet, der Älteste oder wir Christen sind einer einzigen Frau treu oder natürlich eines Mannes treu. Das heißt, man hat auch aktuell nur eine Frau, einen Mann, was eben Polygamie ausschließt. Dann als nächstes steht hier, der gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sind. Ja, hier wird eben auf die Erziehung der Kinder abgezielt. Gilt natürlich besonders hier für ältere Kinder. Und das Interessanteste an dem ist natürlich auch, dass hier die Männer angesprochen werden auf die Kindererziehung, denn die Männer haben einen geistlichen Erziehungsauftrag für ihre Kinder. Das ist nicht nur den Frauen vorbehalten, auch wenn man das vielleicht manchmal häufig denkt, denn in Epheser 6,4 steht, und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ja, der Älteste, wir als Christen, wir sollen nicht eigenmächtig sein. Das bedeutet, wir sollen nicht rücksichtslos oder selbstgefällig handeln. Nicht jähzornig sein, das heißt die Temperamentkurve, die soll nicht ganz schnell bei 100 sein. Also wir sollen nicht ausrasten, nicht dem Wein ergeben. Wir sollen keine Trinker sein, niemand, der sich am Alkohol berauscht. Denn als Christen sind wir eben aufgefordert, unsere Leiber zu beherrschen und das gilt natürlich auch für alle anderen Drogen, die es so gibt. Wir sollen keine Schläger sein, das heißt, keine Raufbolde sollen unsere Probleme nicht mit der Faust lösen, nicht schändlichen Gewinn nachgehend, wir sollen nicht gewinnsüchtig oder habgierig oder geldliebend sein, wir sollen eben nicht nach Reichtum oder besser gesagt nach einem großen Vermögen in diesem Leben streben und das schon gar nicht im Dienst für den Herrn. Nach diesem kleinen Negativkatalog wechselt das Ganze wieder ins Positive. Im Vers 8 geht es dann weiter, sondern gastfrei, das heißt eigentlich ganz wörtlich übersetzt, den Fremden liebend. Das bedeutet ganz einfach eben Menschen bei sich aufnehmen, ihnen Nahrung geben, einen Schlafplatz geben, unter seinem Schutz stellen. Denn wer gastfrei ist, steigt die Beziehungsebene unter Geschwistern. Denn das ist wichtig, weil viele Probleme in den Gemeinden eben gerade auf Beziehungsebene stattfinden. Das ist die Aussage von Roland Antrolzer und da muss ich sagen, das kann ich ganz sehr unterstreichen. Ja, das Gute liebend, das heißt jemand, der freundlich ist, gerne das Gute tut, ohne Ansehen der Person. Besonnen sein, wir sollen vernünftig, wir sollen objektiv mit wachem Verstand sein. Das heißt eben nicht nur überlegte Entscheidungen treffen, sondern nach Gottes Maßstab Entscheidungen treffen und einfach auch eine gewisse gute Selbsteinschätzung haben. Ja, gerecht sein, das meint einfach ist ein juristischer Begriff, dass wir einfach gerecht in dieser Welt leben. Dann das Vorletzte ist heilig sein, man kann es auch übersetzen mit fromm. Und eine gute Überschreibung für heilig sein habe ich bei Warren Wiersbe gefunden, der sagt einfach anders sein. Anders sein wie die übrigen Menschen, die Gott nicht zum Vater haben. Denn als Christen sind wir eben eine neue Schöpfung und leben nach seinen Geboten. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Begriff. Das bedeutet ist enthaltsam und das bedeutet, wir sollen selbstbeherrscht sein, wir sollen diszipliniert sein. Man hat all seine Begierden im Griff, seine Zeit, sein Reden und seine Geschlechtlichkeit. Und auch hier dran sehen wir bei diesem Begriff enthaltsam, dass das doch wieder für alle Christen gilt, die Kriterien der Ältesten, denn das ist zum Beispiel eine Frucht des Heiligen Geistes aus Galater 5, 22. Nun, bei all den ganzen großen moralischen Ansprüchen an die Ältesten und an uns Christen stellt sich doch immer auch wieder die große Frage, wie sollen wir das erreichen? Oder anders gesagt, gehen wir wieder nach Kreta. Wie kommen die Kreter, die so einen schlechten Grundcharakter haben, von denen in Vers 12 gesagt wird, Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Wie kommen die dazu, dass Titus auch diesen Kretern in diesen Gemeinden, auch wenn sie Christen sind, wirklich daraus Älteste auserwählen kann? Ja, man kann daran sehen, dass eben nicht die Umstände schuld sind, sondern eben unser Inneres, unser böses Herz und das muss eben umgekrempelt werden. Und wer diese Umkrempelung macht, wer wirklich das Problem an der Wurzel anpackt, das ist eben Gott höchstpersönlich, nämlich durch das Evangelium, die frohe Botschaft, was ganz einfach bedeutet, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, den Himmel verlassen hat, er ist Mensch auf dieser fluchbeladenen Erde geworden, ja, um für unsere Sünden auf dieser Erde zu bezahlen durch seinen Tod. Und das hat er nicht aus einer Gegenleistung herausgemacht, weil wir alle so nett sind. Nein, das ist ein Geschenk ohne Gegenleistung. Und er ist für unsere Sünden gestorben, als wir alle noch seine Feinde waren, als wir alle nichts von ihm wissen wollten. Und selbst seine Jünger haben sich damals von ihm abgewendet. Und das Schöne am Evangelium ist, es hört eben nicht mit der Sündenvergebung einfach auf, sondern Gott möchte auch unser irdisches Leben wiederherstellen, dass wir eben so wandeln können, wie Gott es möchte. Ja, er gibt uns den Heiligen Geist und sorgt eben dafür, dass wir mehr und mehr in das Bild seines Sohnes verwandelt werden. Und das ist eben auch mit den Kretern passiert, so dass eben Titus dort auch aus diesen Kretern, die so einen schlechten Nationalcharakter haben, aus diesen bekehrten Kretern wirklich auch Älteste auswählen konnte. Nun, was allerdings im Endeffekt nicht heißt, dass wir uns nicht anstrengen sollen. Denn auch im Neuen Bund gibt es eben, wie wir schon gelesen haben, die ganzen Kriterien, sehr viele Befehle oder Gebote, die wir eben umsetzen sollen. Und sehr gut bringt es Paulus im 1. Korintherbrief auf den Punkt. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 10. Da steht, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Und an diesem Vers sehen wir so wunderschön, dass es nicht immer nur ein so oder so gibt, sondern eben ein sowohl als auch. Paulus sagt, dass er sehr viel gearbeitet hat und sich angestrengt hat, mehr als alle anderen, aber eben, dass am Ende alles durch Gottes Gnade gekommen ist. Ja, und so dürfen wir Christen eben auch bei unserem christlichen Leben vom Ziel her leben, nämlich dass Gott uns gerecht gesprochen hat, dass uns Gnade widerfahren ist, dass wir Sündenvergebung haben in Jesus Christus und so sind auch die Gebote von daher zu sehen, dass wir eben nicht müssen, sondern aus Liebe zu Gott wollen wir. Ja, das ist so die Zielrichtung. Natürlich muss man dazu sagen, im vollen Umfang werden wir alles erst im Himmel erfahren, unser neuer Mensch, unser neuer Körper, unsere Sündlosigkeit, das werden wir erst bei Gott, dem Herrn, da oben haben. Und das Schöne ist, bei all unseren Fehlern, die wir eben doch noch haben, ist Gott uns treu. Ja, und so sieht man auch, dass die ganzen dass die ganzen Charakterpunkte oder diese ganzen Kriterien einfach auch sehen, dass ein Ältester authentisch sein soll. Das heißt eben, dass das, was er lehrt und sagt, eben auch gelebt wird und nicht extrem auseinandergeht. Denn das war nämlich auch ein Problem der Kreter. In Vers 16 steht, sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn. So, dann haben wir die ganzen Kriterien mal im Schnelldurchlauf abgehakt, haben das mal versucht, global zu sehen, dass es für uns alle Christen eben auch gilt. Ja, und so kommen wir zum vierten Punkt, Ordnung halten, wo ich gesagt habe, den möchte ich etwas genauer, etwas länger betrachten. Ich lese ihn nochmal vor, Vers 9, Kapitel 1. Der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, also der Älteste, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Ja, Lehre kann man auch hier mit Belehrung oder mit Unterricht übersetzen. Lehre sagt ja erstmal nichts über den Inhalt aus, sondern nur, dass man eben auch belehrt worden ist. Menge übersetzt es sehr schön. Er schreibt in seiner Bibel dazu, er muss an dem zuverlässigen Wort Gottes festhalten, wie er es im Unterricht empfangen hat. Ja, und in was sollen eben Älteste gelehrt worden sein oder auch wir alle als Christen und darin festhalten? Das ist natürlich das Wort Gottes, was zuverlässig ist. Und wie sind wir unterrichtet worden? Ja, wir sind im Bibellesen, durch Predigten, durch Konferenzen, durch andere Geschwister, durch erfahrene Geschwister, darin sind wir unterrichtet worden. Denn die Bibel ist eben direkt geschriebenes Wort und enthält es eben nicht nur einfach. So lesen wir das im 2. Timotheus, Kapitel 3, Verse 16 bis 17. Das ist etwas, was wir in unserer heutigen Zeit, denke ich, ganz besonders vor Augen uns immer halten sollen. Da steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Ja, und wenn die Schrift von Gott kommt, dann ist die Schrift eben auch unfehlbar und hat unumschränkte Autorität auf unser Leben. Es wird vielleicht der eine oder andere hier denken, ja gut, ist doch logisch, die Bibel kommt von Gottes Wort und das ist doch alles ganz klar. Aber ich muss euch sagen, das ist eben überhaupt nicht mehr ganz so klar. Denn immer weniger Menschen, und da schreibe ich oder sage ich das auch von dem ganzen evangelikalen Lager, halten die Bibel eben nicht mehr für die uneingeschränkte Autorität Gottes, nicht mehr die Autorität für ihr Überleben. Ich lese immer sehr gerne Itea, mal so die ersten Texte, und dann merkt man eben auch, dass es Evangelikale gibt, zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr, aus welcher Richtung das war, die sagen eben zum Beispiel, dass Noah an die Sintflut eben gar nicht wirklich so basiert ist, sondern dass das alles nur sinnbildlich zu sehen ist. Und da sieht man natürlich daran, dass das immer mehr wegbricht, dass man Wort Gottes wirklich als Autorität ansieht. Oder zum Beispiel gibt es dann welche, die sagen, ja, die Jesu-Worte, die stehen über die Worte Paulus oder gewisse Bibelabschnitte, auch im Neuen Testament, das galt halt nur damals für die Christen und für ihre Umfeld, und das kann man heute alles gar nicht mehr so sehen. Damit sei zum Beispiel als Beispiel genommen die Frauenordination. Nun, Francis Schaeffer, ein großer Apologet und Philosoph aus der USA, der auch lange in der Schweiz gelebt hat, hat dies folgendermaßen ausgedrückt. Wenn wir in Bezug auf die unumschränkte Autorität der Bibel einen Kompromiss eingehen, dann wird dies mit der Zeit einen Einfluss darauf haben, was es im theologischen Sinne heißt, ein Christ zu sein. Und dieser Kompromiss wird auch Auswirkungen darauf haben, wie wir in dem gesamten Spektrum des menschlichen Lebens unser Leben führen. Er, also Francis Schaeffer, nannte das auch die Wasserscheide in der evangelikalen Welt. Und das möchte ich mal ganz kurz versuchen zu erklären. Also hier habt ihr eine Wasserscheide. Wasserscheide, schreibt Wikipedia, ist der Grenzverlauf zwischen zwei benachbarten Flusssystemen. Sie entspricht also der Grenze zwischen den Einzugsgebieten des abfließenden Niederschlagwassers. Will es kurz erklären, das ist die Schwäbische Alb. Hier kommt meine Frau her, ungefähr hier ist Winterling. Da fahre ich immer vorbei. Das ist die europäische Wasserscheide und das bedeutet, dieser Verlauf zeigt an, wo das Wasser, der Niederschlag, hinfließt. Das heißt, wenn es regnet auf die Schwäbische Alb und es fließt das Wasser hier hüben ab, dann fließen die ganzen Flüsse in die Nordsee. Und wenn das Wasser von hier auf dieser Seite abfließt, dann fließt, wie es da zeigt, über die Flüsse ins Schwarze Meer. Das ist jetzt eine Wasserscheide anhand der Schwäbischen Alb, die europäische Wasserscheide. Ja, was hat es jetzt eigentlich mit dem Wort Gottes zu tun? Man kann auch so sagen, die eine Seite ist die, dass wir der Bibel unumschränkte Autorität sehen, und die andere Seite ist eben, dass die Bibel doch nur Gottes Wort enthält. Und so führt das eine zum anderen, nämlich die eine Seite führt zu einer fortschreitenden Heiligung und die andere Seite führt eben zu einer Verweltlichung, so wie die Flüsse ins Meer führen. Und man kann auch sagen, auf der einen Seite kann der Heilige Geist wirklich regieren und auf der anderen Seite regiert eben der Zeitgeist, dass ich mir aus der Bibel herauspicke, was ich möchte, oder wegstreiche, was ich möchte, je nachdem, was gerade in der Welt so vorherrscht. Und ich möchte das mal ganz kurz auch anhand eines kleinen Beispiels machen, werden wir zwar ein paar Wochen ausführlicher haben, nämlich an dem Beispiel der Abtreibung. In Jesaja 1,5 steht: Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt, und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Ja, wenn ich natürlich jetzt die Wort Gottes für ernst nehme, dann werde ich natürlich auch einen Schutz für das ungeborene Leben sehen. Dann sehe ich, dass alles Leben, was entstanden ist, auch durch Gottes Willen entstanden ist. Wenn ich natürlich die Bibel überhaupt keine Autorität oder wenig Autorität in meinem Leben habe, dann kommen so dumme Sprüche raus: Mein Bauch gehört mir, den wir alle aus der 69er Bewegung kennen, wo man der Meinung ist, man darf mit seinem Leben, was man im Bauch hat, machen, was man will. Und das ist ja auch gerade aktuell, ja, in der politischen Landschaft so, dass man Schwangerschaftsabbruch bis zum 9. Monat durchboxen möchte. Und das liegt natürlich auch an der Grundlage, ob man die Bibel ernst nimmt oder auch nicht. Aber ich denke, der Richard Henrich wird dann dazu mehr erzählen. Ja, und ich muss dazu sagen, dass wir vielleicht auch als Christen zu einer neuen Art, zu einer besseren Gesetzlichkeit zurückkommen sollen, nicht in einem negativ besetzten Sinne, sondern ich meine einfach, dass wir das Wort Gottes umsetzen, so wie es dasteht, und uns eben nicht von unseren subjektiven Gefühlen und eben der eben durch den Zeitgeist geprägt ist, eben auch leiden lassen. Und ich habe, glaube ich, den Text hier nochmal, okay. Und ein Ältester muss eben neben einem guten Charakter auch eine gute Bibelkenntnis haben. Er sollte das Wort Gottes als unumschränkte Autorität sehen und das Ganze eben auch ausleben und weitergeben. Es muss natürlich auch keine perfekte in dem Sinne sein, ich meine jetzt von der Bibelkenntnis her, denn zum Beispiel auch Petrus hatte so seine Probleme mit den Schriften von Paulus, der sagte, dass das einige doch verdrehen, weil man manches schwer versteht. Ja, dann gehen wir zum Vers 9 weiter. Warum muss denn ein Ältester eigentlich eine gute Schriftkenntnis haben und daran festhalten, egal wie der gesellschaftliche Trend gerade läuft? Hier steht: Damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Wir sehen hier dran für den Ältesten einen zweifachen Dienst. Das ist erstens, die Gemeinde durch gesunde Lehre aufzubauen oder auch zu ermahnen. Und das zweite ist, gegen die Irrlehrer anfechten, die eben ungesunde Lehren verbreiten. Bevor wir uns das ganze Ermahnen anschauen, möchte ich nochmal darauf eingehen, was ist denn eigentlich die gesunde Lehre, in der ja eigentlich ermahnt, ermuntert und ermutigt werden soll. Nun, gesunde Lehre kann man umschreiben damit, dass es das ist, was man Gottes Wort in seinen Umfang versteht und wirklich auch im Alltag anwenden tut. Denn bei Lehre denken wir immer nur so ein Stück weit an gewisse Grundsätze, wo man vielleicht erstmal in der Praxis nicht so viel damit anfangen kann, aber eben gesunde Lehre, gerade hier in den Pastoralbriefen, wird sehr stark auch damit verbunden, wie unser christliches Leben, wie die christliche Ethik eben aussieht. Und da möchte ich mal auch schon vorgreifen im Titusbrief, denn die gesunde Lehre wird nämlich da auch sehr gut beschrieben, und das würde ich euch bitten, dass wir das mal zusammen lesen, und zwar Titus Kapitel 2, Verse 1 bis 8. Titus Kapitel 2, Verse 1 bis 8. Da steht: Du aber rede, was der gesunden Lehre ziemt, dass die alten Männer nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Ebenso die alten Frauen in ihrer Haltung dem Heiligen angemessen, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielen Wein, Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeit beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Ebenso ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. In der Lehre beweise Unverdorbenheit, würdigen Ernst, gesunde, unanfechtbare Rede, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns sagen kann. Ja, gesunde Lehre besteht eben daraus, dass wir gewisse Dinge tun sollen und eben auch gewisse Dinge nicht tun sollen. Oder anders ausgedrückt, es beschreibt einfach, so sehen wir das hier in diesem kurzen Abschnitt, was ein gesundes Glaubensleben bedeutet als Christ. Ja, und genau darin sollen eben die Ältesten einen ermahnen und wir alle uns auch. Nun, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so dieses Ermahnen hört, wenn ihr es heute schon gehört habt. Also bei mir persönlich ruft es immer erstmal was Negatives hervor, so ein bisschen komisches Bauchgefühl. Aber wenn wir das sehen vom Griechischen her, ist das Ganze gar nicht so negativ gemeint. Das griechische Wort Parakaleo, das heißt erstmal ganz wörtlich und nüchtern betrachtet, jemanden zur Seite zu rufen, zur Hilfe. Und deswegen wird dieses Wort auch häufig übersetzt mit trösten, mit ersuchen, mit ermuntern, Mut zusprechen, auf jemanden einreden oder zureden. Und interessant ist auch, dass zum Beispiel im Johannesevangelium der Heilige Geist, der Parakaletos, genannt wird. Der Heilige Geist ist der Beistand, der Tröster, der zur Hilfe herbeigerufene. Und so sehen wir auch, dass Ermahnen in seinem Wortumfang überhaupt nicht so negativ ist, wie wir das vielleicht als Deutsche so als erstes sehen würden. Und die Zielrichtung ist schon, wie gesagt, ein gesundes Glaubensleben oder wie wir eben als Christi-Nachahmer leben können. Ja, kommen wir zu dem Punkt, wie sollen wir denn eigentlich ermahnen? Oder wie sollen wir vorgehen, wenn jemand nicht so wandelt, der gesunden Lehre entspricht? Denn wie ich schon angeklungen hatte, das ist nicht nur die Aufgabe des Ältesten, sondern das ist unsere aller Aufgabe zu ermahnen. Und da ein Bibelvers dazu, es gibt dazu sehr viele, in Römer Kapitel 15, Vers 14 steht: Ich bin aber, meine Brüder, euch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig, euch einander zu ermahnen. Und wir sehen hier dran, dass das einfach auch etwas ist, was wir Christen wirklich untereinander machen müssen. Und ich habe mal 7 Punkte vom Alexander Strauch genommen aus dem Buch Mit Liebe leiden, wie wir eben wirklich uns gegenseitig ermahnen, was wir auch wirklich dabei beachten sollen. Diese Punkte sind besonders wichtig, wenn wir eben auch Sünde ansprechen, denn das muss ganz einfach immer wieder auch sein. Alexander Strauch schreibt Folgendes als ersten Punkt, das ist auch jetzt stark verkürzt wiedergegeben, sonst würde das Ganze zu lang gehen, aber einfach, dass man das schon mal wirklich auch gehört hat. Als erstes prüfe deine Haltung, bevor du ermahnst. Besonders ja, wenn man verärgert ist oder dann wird eben durch unkontrollierten Ärger, werden die Gefühle aufgeputscht, man übertreibt Dinge und man ist dann einfach nicht Herr der Lage. Davor warnt uns zum Beispiel auch Sprüche, 29, 22, da steht: Ein zorniger Mann erregt Streit und ein hitziger ist reich an Vergehen. Gilt natürlich auch für Frauen, ja, also genauso. Ja, denn gerade wenn man Sünde anspricht, muss eben auch der Tonfall stimmen oder ist der Tonfall auch wirklich sehr wichtig, denn der sollte ruhig und sanft sein, sonst kommen deine Worte auf jeden Fall nicht an und das hängt natürlich auch von deiner Haltung, von deinem Tonfall ab bei der Ermahnung. Das zweite wäre, keine vorschnellen Beschuldigungen machen. Ja, das heißt, Probleme sollen schon erwähnt werden und die betreffende Person sollte auch nach ihrer Meinung gefragt werden und dann erst darf man, soll man auch ein Urteil bilden. Denn es heißt eben auch im Jakobus, dass wir erst gut zuhören sollen. Da steht, ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Der dritte Punkt, den Alexander aufbringt, ist Denken und Planen. Wenn es natürlich auch ein bisschen was Komplexeres ist oder sehr aufwühlend, dann sollen wir uns über unsere Worte nachdenken, wenn wir zurechtweisen. Die sollen nicht einfach so aus uns herausplatschen, sondern wir sollten das vielleicht überlegen, wie wir das anbringen können, wie wir das sagen können. Ja, zum Beispiel, wenn ein Mann vor versammelter Mannschaft von seiner Frau mal so richtig runtergemacht wird, ist das so ziemlich das denkbar Schlechteste, was man als Frau mit seinem Mann machen kann. Denn das wird nämlich bei dem mit Sicherheit nicht ankommen, sondern wahrscheinlich eher nur zum Gegenteil führen. Und man muss auch nicht immer zwingend unter vier Augen eine Ermahnung machen. Es kann durchaus sinnvoll sein, von Anfang an Dritte mit einzubeziehen, denn so wie es der Andreas schon mal in der Predigt über den Epheserbrief gesagt hat, ist es wichtig, dass man eine Beziehung zu einer Person hat. Wenn diese fehlt, ist es unter Umständen gut, Dritte mit einzubeziehen oder eben, weil sich vielleicht eine andere Partei eingeschüchtert fühlt durch diese Person, die einen gegenübertritt. Der vierte Punkt, auch ein sehr wichtiger, sei geduldig und halte dich an die Bibel. Ja, es ist nicht einfach nur so, dass wir unsere eigene Meinung sagen sollen, sondern wir sollen eben auch mit der Bibel argumentieren, von der Bibel her argumentieren, denn das wird zum Beispiel auch dem Timotheus gesagt, da steht, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Also nicht einfach deine Meinung wiedergeben, sondern wirklich auch auf der Bibel begründet wiedergeben. Der fünfte Punkt, den er anbringt, sei sanftmütig. Nun, die Ermahnung sollte freundlich sein, sie sollte herzlich sein, sie sollte liebenswürdig sein, ruhig und eben nicht aggressiv oder eben auch streng. Denn Ziel ist es ja schließlich nicht, den Streit irgendwie zu gewinnen im Endeffekt, sondern die Seele wirklich zurückzugewinnen. Und Sanftmut ist ein bisschen schlecht belegter Begriff in Deutsch, er meint eher ein bisschen was Weiches, aber das drückt eigentlich eher eine Freundlichkeit mit Kraft aus, dass man freundlich ist, aber trotzdem eine Meinung zu diesem Thema hat. Und in Ausleger oder im Internet habe ich es gelesen, da schreibt einer zu Sanftmut, überlege, wie andere dich wahrnehmen, wenn deine Worte, dein Ton und dein Gesichtsausdruck bei anderen als hart und gefühllos ankommen, dann lohnt es sich, deine Art zu kommunizieren zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern. Wenn wir eine andere Person lieb haben, dann gehört dazu, dass wir keine Mühen scheuen, um ihr das zu zeigen. Manchmal bedeutet fehlender Sanftmut ganz einfach, dass wir nicht deutlich gemacht haben, was der andere uns bedeutet. Ja, der sechste Punkt beim Ermahnen wäre das rechte Maß an Tadel und Ermunterung. Ja, wenn es Tadel gibt, soll eben auch die Ermunterung, die Zuversicht eben nicht fehlen, denn wir haben eben gesehen, dass Ermahnen auch ermutigen oder ermuntern bedeutet und das sollte immer als Paket eben auch gesehen werden und nicht in eine Seite abdriften. Denn nicht nur aufzeigen, was falsch ist, sondern eben auch zeigen, wie man mit Gottes Hilfe richtig leben kann. Und dann der letzte Punkt, der eigentlich logisch sein sollte, der ist eben beten. Wir sollten davor beten, wir sollten währenddessen Stoßgebete loslassen und eben auch nach der Ermahnung wirklich beten. Denn Gott ist der, der die Herzen lenkt und nicht uns und unsere Argumente, die den Menschen irgendwie zurechtrütteln. Ich muss erst mal was trinken und wir kommen dann auch schon zum letzten Punkt. Ja, ich habe jetzt sehr viel über Ermahnen gesagt, das, was wir tun sollen, auch Bibelverse angeschaut. Aber was man sehr häufig vergisst bei dem ganzen Ermahnen, ist eben die Gegenseite, nämlich die Ermahnung annehmen. Denn die Bibel spricht im Neuen Testament 37 Mal wirklich von der Übersetzung ermahnen und insgesamt 109 Mal von Parakaleo, was eben diese breite Übersetzung beinhaltet. Und das verlangt natürlich logischerweise auch ein Gegenüber, was diese Ermahnung annehmen soll oder sollte. Und ja, wir lesen eben in der Bibel, dass es eben weise ist, wirklich Ermahnung anzuleben. Wir gehen nochmal kurz in Sprüche hinein, da steht in Sprüche 10, Vers 8, wer weisen Herzens ist, nimmt Gebote an, wer aber närrische Lippen hat, kommt zu Fall. Denn Ermahnung von uns an uns, auch wenn es schmerzhaft ist, und das ist, denke ich mal, Ermahnung, besonders wenn Sünde angesprochen wird, wenn Kritik geübt wird, ist immer irgendwie bis zu einem gewissen Grad schmerzhaft. Aber das Ganze ist eben auch Gottes Mittel, um uns in der Spur zu halten, um uns im Glauben zu halten, um uns Jesus immer ähnlicher zu machen. In eine sehr gute Stelle, oder sehr gut eigentlich nicht, aber die es sehr wirklich eindrücklich beschreibt, ist eben Hebräer Kapitel 3, Verse 12 und 13. Würde ich euch bitten, dass ihr die mal mitlest. Hebräer 3, Vers 12 und 13. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert, in Klammern ermahnt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Ja, ich möchte jetzt nicht hier diesen Dämonenkomplex mit der Verlierbarkeit des Heils ansprechen, denn wir dürfen alle Geheilsgewissheit haben, das ist meine feste Überzeugung. Aber hier sehen wir einfach die Wichtigkeit von Ermahnung, dass wir auf die anderen aufpassen sollen, dass sie eben nicht in der Sünde verharren. Und Philipp Nuhn, ein Autor aus den Niederlanden, der hat mal Folgendes zu Kritik annehmen gesagt. Das nächste Mal, wenn du eine ernsthafte Beschwerde oder irgendeine Kritik erhältst, widerstehe der Versuchung, sie nicht ernst zu nehmen, darauf zu reagieren oder einen Gegenangriff zu starten. Bringe die Kritik in Gottes Gegenwart, lege sie vor ihn hin. Bitte den Herrn, dir in dieser Beschwerde den Anteil an Wahrheit zu zeigen, den du hören sollst. Wenn du ihn entdeckt hast, kannst du den Rest der Kritik wegfallen lassen. Wenn du die schmerzhafte Wahrheit, die in der Kritik verborgen ist, finden und akzeptieren kannst, wirst du dadurch wachsen. Auf diese Weise wird die Kritik dich aufbauen, statt zu entmutigen. Wenn wir Gott erlauben, durch unsere Kritiker zu sprechen, werden wir lernen, dem Herrn Jesus ähnlicher zu werden und Gottes Wort besser zu verstehen. Oder wir werden erkennen, dass wir etwas ändern sollten, entweder in dem, was wir tun oder in dem, wie wir es zurzeit tun. Ja, dann hoffe ich doch, wenn dich das nächste Mal jemand auf dein Glaubensleben anspricht, dass du ja einen anderen Blick auf die Kritik hast, dass du ein weiser Mensch bist, der diese Kritik annimmt. Auch dazu noch ein Spruch aus den Sprüchen. Da steht, wer den Spötter zurechtweist, holt sich nur Schande. Und wer den Gottlosen rügt, holt sich selbst einen Makel. Rüge nicht den Spötter, damit er dich nicht hasst. Rüge den Weisen, so wird er dich lieben. Ja, und die letzte Aufforderung, die Älteste machen sollen. Der zweite Punkt war, das in Vers 9, was wir gelesen haben, habe es hier nochmal eingeblendet, als auch die Widersprechenden zu überführen oder wie es in Vers 13 dann heißt, da kommen wir das nächste Mal dazu, sie streng zurechtzuweisen. Und das ist der zweite Teil der Ältestenschaft, wie gesagt, gegen die Irrlehrer anfechten, die eben ungesunde Lehren verbreiten. Man kann auch sagen, dass die Hirten der Gemeinde die Wölfe erkennen sollen und abwehren sollen. Denn manchen muss man manchmal sehr hart den Spiegel vor Augen halten, damit sie den Irrtum erkennen. Aber darum wird es dann in der nächsten Predigt, im nächsten Abschnitt gehen, wie man mit Irrlehrer umgeht oder wie diese Gräder sind. So kommen wir zum allerletzten Punkt, der Punkt 5. Das ist eine ganz kurze Zusammenfassung der Predigt von heute. Wir sollen in den Ordnungen Gottes leben und das fängt eben in der Gemeinde mit den Ältesten an und betrifft uns alle. Die Kriterien sind eine gute Zusammenfassung, was man allgemein als ein geistliches Leben sehen kann. Und ganz dem, gemäß dem Spruch, Ordnung machen ist nicht schwer, aber halten umso mehr, kann ich sehr gut auf mich beziehen. Das trifft eben auch auf unser christliches Leben zu. Und dafür brauchen wir uns einander, um uns zu ermahnen. Denn vielleicht ist das auch ein Grund, warum wir in unserem Glaubensleben nicht vorwärts kommen oder vielleicht sogar Rückschritte machen, weil wir nicht selber auf uns aufpassen und uns gegenseitig ermahnen in unserem Glaubensleben. Amen.